einige von uns waren nicht die ganze Zeit da, seit gestern Morgen. Und auch für uns, die wir die ganze Zeit dabei waren, ist es gut, wenn wir noch einmal zum Abschluss dieses Wochenendes das ganze Bild sehen. Wir haben ja sehr viel Gemeinschaft gehabt, einige Punkte berührt. Und bei allen Details, die wir gesehen haben, ist es gut und wichtig, wenn wir mit einer klaren Vision nach Hause gehen. Wenn wir das ganze Bild vor Augen und im Herzen haben. Und deswegen wollen wir nochmal kurz zusammenfassen, was wir gestern und heute hatten. Und danach können wir auch noch Zeit haben für Zeugnisse und weitere Gemeinschaften. Ja, wir haben ja die Überschrift, die wir auch dort sehen, die Zeichen der Zeit. Und nicht irgendwelche Zeichen über irgendwas, sondern die Zeichen in Bezug auf die Wiederkunft Jesu Christi und das Kommen des Reiches Gottes. Gott gibt uns tatsächlich viele Zeichen, um uns zu zeigen, wann sein Reich kommt, wann der Herr Jesus das zweite Mal auf die Erde kommt und wie wir uns darauf vorbereiten. Und wenn wir noch einmal kurz diese Verse anschauen, die uns das Wort Gottes sagt, dann müssen wir sehen, Gott will, dass wir verstehen, in welcher Zeit wir heute leben. Das, was wir gestern und heute gehört haben, sollen wir nicht als bloßes Wissen abtun oder nur als Information, die wir bekommen haben. Nein, Gott möchte, dass wir verstehen, in welcher Zeit wir heute leben. Der Herr hat zwar gesagt, von dem Tag und der Stunde weiß niemand, außer der Vater, aber die Zeit, die ungefähre Zeit, wann es kommen wird, die können und sollen wir sehr wohl wissen. Na, diesen Vers hatten wir auch gestern. Der Herr hat damals die Leute getadelt, dass sie zwar das Wetter beurteilen können, aber nicht die Zeichen der Zeit. Er hat gesagt, ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, aber den Zeichen der Zeit könnt ihr es nicht. Und auch Paulus hat an die Römer geschrieben, sie sollen solche sein, die die Zeit verstehen. So, wir müssen sehen, über was wir hier Gemeinschaft hatten, war wirklich keine Informationsveranstaltung, sondern soll uns zeigen, was Gott haben möchte und in welcher Zeit wir heute leben. Und wir haben vier Bereiche von Zeichen gesehen, gestern und heute Morgen. Wir haben gesehen, es gibt Zeichen, die haben direkt mit Israel zu tun. Warum? Weil Israel das Volk ist, das Gott schon damals zur Zeit des Alten Bundes erwählt hat. Und das auch heute noch eine Rolle spielt, vor allem um uns, die wir auch zu Gottes Volk gehören, Zeichen zu geben und zu zeigen, wo wir heute stehen. Dann haben wir Zeichen gesehen am Himmel. Gott ist wunderbar. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat alles gemacht, also ist er auch in der Lage, das zu benutzen, die Schöpfung, um uns Zeichen zu geben. Wer kann das machen, wenn nicht der Gott, der es alles geschaffen hat? Ja, und wir haben gesehen, Gott hat sogar gesagt, in 1. Mose 1, ganz am Anfang der Schrift, er hat die Gestirne gemacht, Sonne, Mond, Sterne. Nicht nur, um uns Licht zu geben und die Jahreszeiten zu bestimmen, sondern vor allem anderen, um uns Zeichen am Himmel zu geben. Ja, wenn wir Sonne und Mond sehen, dann denken wir in erster Linie daran, dass es uns Nacht und Tag unterscheidet und uns Licht gibt. Aber wenn Gott das sieht, für ihn in erster Linie geht es darum, dass es uns Zeichen sind. So, auch die Zeichen am Himmel sind wichtig. Da haben wir am Rande gestern kurz erwähnt, dass es auch Zeichen in der Entwicklung gibt, wie sich unsere Gesellschaft verändert. Und schließlich zeigt uns auch die ganze Situation in der Weltpolitik, damals wie heute, klare Zeichen, dass wir wissen, wo wir sind. So, lasst uns die noch mal kurz anschauen. Wir haben gestern nur kurz am Rand diese Zeichen gestreift, die mit Israel zu tun haben. Das erste Zeichen, was in der Bibel schon vorhergesagt wurde, ist schon eine Weile her, 70 nach Christus. Dort wurde Israel völlig zerstört. Das war ein Gericht von Gott, weil sie den Messias abgelehnt haben. Und diese Zerstörung Israels 70 nach Christus, das war schon ein Zeichen und eine Erfüllung, unter anderem von diesen zwei Versen hier. Einerseits Daniel hat das vorhergesagt, andererseits hat der Herr Jesus selbst im Lukas-Evangelium auch das vorhergesagt. Daniel hat gesagt in Kapitel 9, das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Dieser kommende Fürst war der Titus, damals ein römischer Feldherr, der mit einer Riesenarmee gekommen ist und die Stadt Jerusalem, das Heiligtum, den Tempel und sogar die ganze Nation Israel zerstört hat. Und nicht nur zerstört, er hat wirklich die Juden fast ausgerottet. Damals, das wissen wir aus der Geschichte, gab es so viele Menschen in Israel, die umgebracht wurden von diesem Titus. Und das ist auch, was der Herr Jesus gesagt hat, sie werden fallen durch das Schwert des Schärfe und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und das ist wirklich 70 nach Christus passiert. Und die Juden wurden gefangen weggeführt, die noch übrig waren, unter alle Nationen. Und seitdem, seit dieser Zeit, gab es die Nation Israel als Nation, als Land nicht mehr. Bis zu dieser Zeit, bis zu 1948. In 1948, also wir sehen fast 1900 Jahre nach der Zerstörung Israels, wurde der Staat Israel neu gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch das war eine Erfüllung von dem, was hier geschrieben steht in Matthäus 24. Der Herr hat uns ein Gleichnis gegeben vom Feigenbaum. Und der Feigenbaum in der Schrift steht für die Nation Israel. Wir haben übrigens auch auf dem Outline, die meisten von uns haben das mitgenommen, auf der ersten Seite könnt ihr gleich diese Zeichen in Bezug auf Israel sehen und dort sind auch noch weitere Verse, um uns zu zeigen, der Feigenbaum in der Schrift steht für Israel. Und der Herr hat hier gesagt, wenn der Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Und als Israel zerstört war, war es wie wenn dieser Feigenbaum in einen tiefen Winterschlaf gefallen ist. Und alle seine Blätter und Früchte verloren hat. Und es gab die Nation nicht mehr. Doch hier sagt er, es wird wieder eine Zeit kommen, wo der Feigenbaum wieder zur Blüte kommt. Und das ist 1948 passiert. Und der Herr hat gesagt, wenn wir sehen, dass das passiert, dann müssen wir erkennen, dass es nahe vor der Tür ist. Was meint er mit es? Damit meint er das Ende des Zeitalters und sein Kommen. Denn darum geht es in Matthäus 24. So, schon 1948 ist ein klares Zeichen eingetreten, das uns zeigt, das Ende dieses Zeitalters steht vor der Tür. Das sind fast 70 Jahre her. 1967 hat Gott uns noch ein Zeichen gegeben in Israel. Wir müssen verstehen, 1948 gab es zwar wieder die Nation Israel, aber es hat ihnen noch nicht ganz Jerusalem gehört, nur der Westteil. Und in 1967 gab es den sogenannten Sechstagekrieg. Das war ein kurzer Krieg und das Ergebnis von diesem Krieg war, Israel hat gegen mehrere umliegende arabische Staaten gekämpft. Die hatten ihre Armeen zusammengezogen, um Israel anzugreifen. Und Israel hat dann sie zuerst angegriffen und hat innerhalb von 6 Tagen nicht nur sie zurückgeschlagen, sondern einige Gebiete inklusive Ost-Jerusalem zurückerobert. Und das war die Erfüllung von Lukas 21, Vers 24. Dort hat der Herr gesagt, Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. So, 1967 war zum ersten Mal wieder ein Stand erreicht, dass ganz Jerusalem wieder den Juden gehörte. Und wir müssen verstehen, Jerusalem ist wirklich wichtig für Gottes Vorsatz. Jerusalem war der Ort, den Gott erwählt hatte in Israel. Und der auch für uns heute eine geistliche Bedeutung hat. Wir heute als die Gemeinde des Herrn, wir sind das himmlische Jerusalem. So, Jerusalem ist keine kleine Sache. Es ist nicht nur irgendeine Stadt. Es ist sehr wichtig für Gottes Vorsatz. So, dieses Zeichen war auch sehr wichtig. Und wir sehen, Gott hat schrittweise erst die Nation, dann die Stadt wiederhergestellt. Und jetzt muss er noch eine Sache wiederherstellen, die zerstört wurde damals, nämlich den Tempel. Und natürlich nicht nur den Tempel als Gebäude, sondern eine Priesterschaft, die in diesem Tempel Gott wieder die Opfer bringt. Und das können sie heute noch nicht machen. Das können die Juden heute noch nicht machen. Und deshalb, es gibt noch ein Zeichen, von dem die Bibel spricht, das noch nicht erfüllt ist, aber das kommen wird. Und das ist der Friedensvertrag im Nahen Osten. Es wird einen Friedensvertrag geben. Und das steht in Daniel 9, Vers 27. Dort steht, durch Macht wird er einen Bund mit vielen schließen, eine Woche lang. Wir haben das vorhin schon kurz gesehen. Dieser Bund ist ein Vertrag, den es geben wird. Und der wird eine Woche, gemeint ist eine Jahrwoche lang gehen. Eine Jahrwoche im Buch Daniel, das sind 7 Jahre. So, es wird ein Vertrag geben über 7 Jahre. Und was wird der beinhalten? Der wird es den Juden erlauben, wieder zu opfern. Denn vorhin, als wir den Vers, der geht ja noch weiter, der Vers, danach heißt es, in der Mitte der Woche, nach 3,5 Jahren, werden Schlacht- und Speisopfer abgeschafft werden. Das zeigt uns, dass die Juden aber in den ersten 3,5 Jahren wieder ihre Opfer bringen dürfen. Und einen Punkt möchte ich sehr betonen noch, heute Nachmittag. Das hier. Dieser Friedensvertrag ist in verschiedenen Bereichen schon in Vorbereitung. Einerseits die Juden sind sehr aktiv dabei, sich vorzubereiten auf diesen Friedensvertrag, wenn sie wieder opfern dürfen. Vor allem in 2016 gab es viele Ereignisse, wie wir auch nachlesen konnten in den Medien, wo wir verfolgen konnten, dass die Juden sich wirklich vorbereiten für diese Zeit. Vor einigen Monaten haben die Leviten, die es ja heute noch gibt, die zur Priesterschaft, zur jüdischen Priesterschaft gehören, sie haben einen Aufruf an die ganze Welt gemacht, an alle Nachkommen, die Priester sind nach dem Gesetz, dass sie kommen sollen nach Israel, nach Jerusalem, um sich vorzubereiten. Die Juden sind gerade sehr aktiv dabei, wieder Priester auszubilden. So, sie warten schon, dass das kommt. Und lobt den Herrn nicht nur die Juden. Vor 2 Jahren hat der Herr angefangen, uns die wahre Anbetung zu geben. Der Herr hat uns gezeigt, so wie die Juden zur Zeit des alten Bundes Tiere geopfert haben, so möchte Gott heute im neuen Bund geistliche Opfer haben. Er möchte den Christus, den wir erfahren und gewonnen haben, von uns zurückbekommen als geistliches Opfer. Wir dürfen nicht denken, dass das irgendein Thema war, das wir vor 2 Jahren zufällig besprochen haben und bis heute sind wir eben da drin. Nein. Dass Gott uns das angefangen hat zu offenbaren, ist auch eine Vorbereitung auf das Ende. Es ist wunderbar, das müssen wir verstehen. Und deswegen ist mit dem Beginn dieses Wortes über die Anbetung auch so viel passiert in allen Gemeinden. So viel Erschütterung, so viel hat Satan gemacht, um das aufzuhalten. Weil er weiß, Gott möchte uns vorbereiten auf diese Zeit. Und wenn der Friedensvertrag kommt und die 7 Jahre vorbei sind, dann können wir eins mit Gewissheit sagen, dann wird das Reich Gottes auf die Erde kommen. So, lobt den Herrn, das sind klare Zeichen, die Gott uns gibt, die mit Israel zu tun haben. Und die müssen wir sehen und verstehen, in welcher Zeit wir leben. Wir wissen nicht, wann der Friedensvertrag kommt, aber wir wissen, dass er bald kommt. Dann haben wir gestern gesehen, Gott gibt uns Zeichen am Himmel. Und diese Zeichen am Himmel haben auch mit den Zeichen in Israel, die wir gerade gesehen haben, zu tun. Und ein Zeichen, was Gott uns gibt, oder eine Art von Zeichen ist, es gibt so etwas, das nennt sich Mondtetrade. Wir haben gestern gesehen, eine Mondtetrade ist eine Folge von 4 aufeinanderfolgenden Blutmonden. Also eine Mondfinsternis, und der Mond ist aber nicht finster, sondern blutrot, wie hier im Bild zu sehen, weil das Licht sich an der Erde bricht und ihn trotzdem erreicht, aber in dieser Farbe. Und diese Tetrade heißt nicht nur 4 aufeinanderfolgende, beziehungsweise die Tetrade heißt 4 aufeinanderfolgende, aber es gibt eine Handvoll von Tetraden, da fallen diese 4 Mondfinsternisse genau auf die Feste der Juden. Wir sehen das hier unten am Beispiel der letzten Mondtetrade, wo es so war. Das war nämlich gar nicht so lange her, 2014, 2015. Hier sehen wir beispielhaft, wie so eine Mondtetrade aussieht, die auf die Feste fällt. Ja, die Juden haben 7 Feste. Das erste ist das Passafest, das letzte ist das Laubhüttenfest. Und 2014 und 2015 war es wirklich so, dass der erste Blutmond auf das Passafest fiel, der zweite auf das Laubhüttenfest, der dritte wieder auf das Passafest im nächsten Jahr und dann wieder aufs Laubhüttenfest. Das ist schon sehr bedeutsam. Das ist wirklich sehr bedeutsam. Und solche Mondtetraden, die auf die Feste fallen, gab es in den letzten 2000 Jahren, die letzte mit eingeschlossen, gerade 11 Mal. Also es ist nichts, was alle 3 Jahre kommt, wo wir sagen können, okay, es kommt sowieso dauernd. Nein, es kam nur 11 Mal vor in den letzten 2000 Jahren. Und in den letzten 500 Jahren kam es nur 4 Mal vor. Und bei jedem dieser 4 Male, das sehen wir da oben, ist es zu einer Zeit gekommen, wo ein sehr wichtiges Ereignis in Bezug auf Israel, in Bezug auf Gottes Vorsatz eingetreten ist. Selbst die Entdeckung Amerikas, wir denken, okay, was hat Amerika mit Israel zu tun? Nun sehr viel, weil es vor allem auch viele Juden waren, die damals nach Amerika geflohen sind, weil sie verfolgt wurden, unter anderem in Spanien, aber auch in Europa. Und dass es damals Amerika entdeckt wurde und die Juden einen Zufluchtsort hatten, ist sehr bedeutsam und zeigt auch, warum bis heute für die USA Israel sehr wichtig ist. Und natürlich die 3 Zeichen oder 2 der Zeichen, die wir gerade eben gesehen haben, fielen auch genau auf eine Mondtetrade. 1949, kurz nach der Staatsgründung, gab es wieder eine. Auch 67, 68, als Ost-Jerusalem erobert wurde, gab es wieder eine. Und jetzt 2014, 15 gab es wieder eine. Das muss uns etwas zeigen. Das muss uns zeigen, dass auch jetzt in dieser Zeit etwas Wichtiges passiert. Und was vor allem bedeutsam war, war die Wahl in den USA, weil sie dazu geführt hat, dass jetzt jemand an die Macht kommt, der es zu seiner obersten Priorität gemacht hat, in Israel diesen Friedensvertrag zu machen. Man mag von Trump halten, was man will, aber eins muss man sagen, er ist wirklich ein Freund von Israel. Und er hat es wirklich zu seiner Aufgabe gemacht, für Israel wieder ein Freund und ein Partner zu sein und diesen Friedensvertrag zu machen. Er hat explizit vor kurzem gesagt, es wird ihm eine große Freude sein, diesen Friedensvertrag zu machen. Und er möchte auch nächstes Jahr, das hat er angekündigt für 2017.
Dieses Jahr
lohnt sich. Genau. Er möchte dieses Jahr die Botschaft der USA, die in Tel Aviv ist, wie alle anderen Botschaften in Israel, umziehen nach Jerusalem. Und das ist sehr bedeutsam, denn das bedeutet, dass er und damit die USA Jerusalem als die wahre Hauptstadt, als die ewige Hauptstadt, wie er selber gesagt hat, anerkennen. Und das wird ein erster Schritt sein zur Vorbereitung für diesen Friedensvertrag. So, wir müssen sehen, auch in unserer Zeit, es passiert sehr viel und es ist sehr viel passiert, was uns zeigen soll, dieser Friedensvertrag und das Ende des Zeitalters ist wirklich vor der Tür. Und eine Sache haben wir noch gesehen, die erwähnen wir nur kurz, man kann es nicht so gut sehen. Am 23. September 2017 wird es ein weiteres Zeichen am Himmel geben. Nämlich da wird das, was in Offenbarung 12, 1 und 2 geschrieben ist, eine Sternenkonstellation, wird genau an diesem Tag zu sehen sein, von Jerusalem aus. Auch das ist ein Zeichen, was wir in knapp 9 Monaten vielleicht nicht sehen werden, aber sei denn, wir sind in Jerusalem an diesem Tag und schauen zum Himmel, aber wir wissen, dass es kommen wird. Und dieses Zeichen in Offenbarung 12, 1 und 2 hat direkt mit der Entrückung der Überwinder zu tun und zeigt uns, die Zeit ist wirklich nah, wo der Herr kommt, wo er die Überwinder und die Erstlinge entrückt und wo es für uns gilt, bereit zu sein. Da haben wir gestern kurz am Rande erwähnt, es kam in 1, 2 Zeugnissen raus, auch in der Gesellschaft gibt Gott uns klare Zeichen, hat Gott uns schon vorher gesagt, was passieren wird. Der Herr hat gesagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Und es wird auch sein wie in den Tagen Lots. Und bei den Tagen Noahs sagt er, dass die Menschen essen und trinken, verheiratet werden und heiraten. Und es wurde gestern darüber mitgeteilt, dass es schon erstaunlich ist, als Jesus hier von den Tagen Noahs redet, redet er nicht von dem Verderben, das zu dieser Zeit war und das sehr groß war, sondern er redet von Dingen wie Essen und Trinken. Und es zeigt uns, er redet hier nicht zu den Ungläubigen, er redet hier zu den Gläubigen. Natürlich, äußerlich völlig verdorbene Zustände sind hoffentlich für uns kein Thema mehr. Aber unsere Gefahr, unsere größte Gefahr heute ist als Christen, als Gläubige, dass wir von den Dingen dieses Lebens abgelenkt werden vom Reich Gottes. Dinge wie Essen und Trinken, Dinge wie Heiraten, Dinge wie unsere Arbeit, die Dinge, mit denen wir eben zu tun haben in diesem Leben. Und der Herr wird sein, er hat gesagt, es wird so sein. Und es ist sehr erstaunlich, wenn wir heute uns umschauen im Christentum und auch der Zustand in den Gemeinden, auch das, was wir die letzten 2, 3 Jahre erlebt haben. Wir sehen eine erstaunliche Gleichgültigkeit in Gottes Volk gegenüber dem, was kommen wird. Gestern Mittag saß ich neben dem Timo Schlagmüller. Ich weiß nicht, ist er gerade da? Er ist schon gegangen. Ich habe ihn nach der Versammlung gefragt, und Timo, alles klar? Da hat er gesagt, nein, es ist nichts klar. Habe ich gesagt, warum, was ist los, geht es dir nicht gut? Und er sagte, niemand will dieses Wort annehmen. Und dann hat er mir erzählt, er hat in den letzten Wochen so viele Gespräche gehabt mit einem Christen nach dem anderen. Nicht mit Ungläubigen, mit Christen, mit wiedergeborenen Christen. Und er hat mir gesagt, niemand wollte das hören. Er hat ihn bezeugt von den Zeichen der Zeit, von dem Reich Gottes, dass wir uns vorbereiten müssen, dass es Belohnung und Strafe für die Christen gibt. Er hat gesagt, das wollte niemand hören und manche sind sogar an die Decke gegangen. Er hatte ein Gespräch mit jemandem, der auch ein wiedergeborener Christ war, der so wütend wurde, als er sagte, dass es eine Strafe für Christen gibt. Aber das ist das Wort Gottes. Es ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Aber das zeigt uns, auch im Christentum sind wir an diesem Zustand angelangt. Die meisten kümmern sich nicht um das Reich Gottes und um das, was kommen wird. Und um die Zeichen, die Gott uns gibt. Und es ist tatsächlich auch wie in den Tagen Lots. Wir alle wissen, wie es in Sodom und Gomorra war. So ein verdorbener Zustand. Und was uns die Bibel vor allem berichtet über Sodom und Gomorra ist, dass Homosexualität völlig normal war. Völlig normal. Und gang und gäbe in Sodom und Gomorra. Und was wir die letzten Jahrzehnte erlebt haben, ist genau das. Ein Land nach dem anderen geht in die Richtung, dass es legalisiert wird, jeden zu heiraten. Ein Mann kann einen Mann heiraten, eine Frau, etwas, das völlig verdorben ist für Gott. Das wurde mittlerweile per Gesetz legal, auch in den USA, erst in den letzten paar Jahren. Auch in Deutschland geht es mehr in die Richtung. So, wir leben wirklich mittlerweile es ist wie in den Tagen Lots. Das ist auch ein Zeichen, das uns zeigt, wir sind wirklich am Ende. Und Paulus hat zu Timotheus auch gesagt, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten kommen werden. Und ihr könnt alle die Liste selber nochmal durchlesen, ob wir davon nicht sehr viel wiederfinden von dem, was wir heute um uns herum erleben. Dass die Menschen selbstliebend sind, geldgierig. So viele Dinge, die dort geschrieben stehen, unheilig, unversöhnlich. Wie viel Streit, wie viel Krieg gibt es? Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Ja, das erleben wir oft, wenn wir auf dem Campus Evangelium predigen. Die Menschen lieben mehr das Vergnügen als Gott. So, auch das zeigt uns, unsere Gesellschaft bewegt sich in eine Richtung, die uns zeigt, wir sind nah am Ende. Und auch vorhin haben wir gesehen, auch die Weltpolitik und die Entwicklung der Weltreiche zeigt uns klar, dass wir am Ende sind. In Daniel 2 gibt es diesen Traum von diesem Standbild, wo schon 600 vor Christus Gott gezeigt hat im Voraus, wie sich die Weltreiche entwickeln werden. Angefangen von dem Zeitpunkt, wo Jerusalem von den Babyloniern erobert wurde, bis in die Zukunft. Und ein Großteil dieser Statue ist schon erfüllt und soll uns zeigen, das Wort Gottes ist zuverlässig. Das Wort Gottes ist wirklich zuverlässig. Alles, was Gott vorhergesagt hat durch Daniel, ist eingetreten. Und wir leben nun schon 240 Jahre in dem Zeitalter der Demokratie. Und vorhin hat der Bruder zu Recht gefragt, wenn wir sehen, dass auch die Proportionen der Statue passen zu der Dauer der Reiche, für die sie stehen, dann müssen wir uns schon fragen, wie lang kann ein Fuß sein? 240 Jahre ist schon ganz schön lang für einen Fuß. So, wir leben in der Zeit der Demokratie und der Bruder hat vorhin einige sehr aktuelle Zeitungsartikel gezeigt, die uns auch zeigen, die Demokratie ist wirklich immer mehr am Ende. Wir kommen ans Ende dieses Zeitalters. Und diese Füße, die für die Demokratie stehen und die die Zeit zeigen, in der wir leben, die enden natürlich mit den 10 Zehen. Und obwohl diese 10 Zehen Teil der Füße sind und aus ihnen hervorgehen, ist es doch nochmal eine separate Epoche, von der die Bibel redet. Und auch das haben wir heute Morgen gesehen. Und erst wenn diese 10 Zehen gekommen sind, dann kommt dieser Stein. Und dieser Stein ist das Reich Gottes, das auf die Erde kommen wird. Und nach diesem Stein wird nichts anderes mehr kommen. Lob den Herrn dafür. Dieser Stein wird alle menschliche Herrschaft beenden und der Herr wird auf die Erde kommen und regieren.
Amen.
Es ist wunderbar. Und noch einmal kurz diese 10 Zehen. Wir sehen hier nochmal den Vers, den wir eben schon gesehen haben, nur jetzt mit dem zweiten Teil. In Daniel 9,27 steht, dass er durch Macht einen Bund machen wird eine Woche lang. Das ist der Friedensvertrag, der bald kommen wird, von dem wir gerade reden. Und dann heißt es, in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. So, auch das haben wir vorhin kurz gesehen. Dieser Er, der diesen Friedensvertrag schließen wird, das ist der 7. König in Offenbarung. Und der Bund ist ein Friedensvertrag im Nahen Osten, der 7 Jahre gehen wird. Und der den Juden erlauben wird, zu opfern. So, es muss einen König geben, der mit Macht, also der die Macht hat und die Möglichkeit, diesen Friedensvertrag durchzusetzen. Weil diesen Friedensvertrag zu machen nicht so einfach ist. Es wird ja schon seit Jahrzehnten probiert. Und es gibt immer wieder so viel Widerstand dagegen. Und er muss mit Macht geschlossen werden. Der Präsident Obama hat auch versucht, den Friedensvertrag zu machen, aber er hat es nicht mit Macht versucht, er hat es mit Kompromiss, mit Händeschütteln versucht. Das hat nicht funktioniert, weil das nicht das ist, was Daniel 9,27 sagt. Es muss einer sein, der es mit Macht durchsetzt. Und der 7. König wird diesen Friedensvertrag im Nahen Osten machen. Und wenn das eingetroffen ist, wir haben eben schon gesehen auf der Folie über Israel, dann beginnen die letzten 7 Jahre, bevor das Reich Gottes kommt. Und die sind eingeteilt in 2 mal 3,5. Und von den ersten 3,5 Jahren sagt die Bibel, es gibt Friede und Sicherheit. Klar, es wird einen Friedensvertrag geben und danach wird es Friede und Sicherheit geben, aber nur für 3,5 Jahre. Nach 3,5 Jahren wird der Vertrag gebrochen. Und dann kommt der, den die Bibel nennt, den Antichristen. Und dann wird eine zweite Einheit von 3,5 Jahren losgehen. Und das sind diese 10 Zehen, die am Ende der Statue kommen. Und diese Zeit nennt die Bibel auch den großen Tag des Zornes Gottes. Und das ist auch das, wovon an anderer Stelle geredet wird, als von der großen Trübsal. Eine Zeit, die so schrecklich sein wird, dass sie vorher nie da war und auch nie wieder da sein wird. Eine Zeit, in der wir nicht auf der Erde sein werden. So, das müssen wir sehen, weil das ist das, was unmittelbar vor uns liegt und sehr wichtig für uns ist. Und nach diesen 3,5 Jahren, dann endlich kommt das Reich Gottes. Aber es muss vorher noch diese Zeit geben. Und der Antichrist, er wird alle verfolgen, die zu Gottes Volk gehören. Und in diesen zweiten 3,5 Jahren wird es nur einen Weg geben, ein Überwinder zu sein, nämlich durch den Märtyrertod. Denn der Antichrist wird von jedem verlangen, dass man ihn anbetet. Und wer sich weigert, das zu tun, weil er sich zu Gott hält, den wird er umbringen. So, zu dieser Zeit ist das der einzige Weg. Aber wir möchten vorher bereit sein. Wir möchten spätestens hier bereit sein. Weil hier zu dieser Zeit, kurz bevor diese zweiten 3,5 Jahre losgehen, wird der Herr die Erstlinge, die lebenden Christen, die bereit sind, die sich vorbereitet haben, entrücken. Und das ist das Ziel des restlichen Lebens, das wir noch vor uns haben, das nicht mehr sehr lang sein wird. Das hier ist unser Ziel, dass wir entrückt werden zum Thron, zum himmlischen Zion. Und die Zeit, die wir jetzt noch haben, ist eine Vorbereitung darauf, dass wir dann bereit sind. So, und die Folie nur noch kurz zur Wiederholung. Die Verse haben wir schon gelesen heute Morgen. Danach kommt das Reich Gottes. Und einen Punkt möchte ich noch einmal betonen. Das ist, was hier unten steht. Als der Herr zum ersten Mal kam, kam er als unser Retter. Und er kam demütig und sanftmütig, auf einem Esel reitend. Und hat sich erniedrigt, hat sich von den Menschen beleidigen, verspotten und umbringen lassen, um uns zu erretten. Aber das zweite Kommen Jesu Christi wird nicht mehr so sein. Der Herr wird nicht mehr so niedrig kommen, der Herr wird als König kommen und er wird als Richter kommen. Das zeigt uns die Bibel sehr klar. Wenn der Herr Jesus zum zweiten Mal kommen wird, dann wird er zum Gericht über die Welt kommen. Und nicht nur über die Welt, sondern auch und vor allem über uns Christen. Und das ist etwas, was wir auch sehr klar sehen müssen. Manche Gläubige sind so sorglos und meinen, wenn der Herr kommt, ist alles okay. Nein, wenn der Herr kommt, ist nicht alles okay. Für die, die vorbereitet sind, ja. Die werden an diesem Tag jubeln und jauchzen. Aber es wird sehr wohl wiedergeborene Christen geben, die zwar gerettet sind von der ewigen Verdammnis und in Ewigkeit nicht verloren gehen, die aber zu dieser Zeit, wenn der Herr kommt, nicht sehr froh sein werden, weil sie merken, dass sie nicht bereit sind. Bereit wofür? Bereit für das tausendjährige Reich, das nach den letzten 7 Jahren kommen wird. Und das müssen wir wirklich verstehen und auch den Gläubigen, dem Volk Gottes, müssen wir das sagen. Das ist eine wichtige Wahrheit. Die meisten Gläubigen denken, sie sind gerettet, sie kommen in den Himmel und es ist alles okay. Nun, erstens kommen wir nicht in den Himmel, sondern das Reich Gottes kommt auf die Erde. Und zweitens müssen wir vorbereitet sein. In diesem tausendjährigen Reich wird der Herr Jesus regieren mit den treuen Überwindern. Nicht mit allen. Und für die, die nicht bereit sind, wird es eine zeitlich begrenzte Strafe geben. Das müssen wir sehen und das müssen wir auch predigen. Damit wir alle Bescheid wissen und gewarnt sind und uns vorbereiten. Also der Herr wird kommen als König über dieses Reich mit den Treuen und auch als Richter. Und wird uns alle richten nach dem, wie wir heute gelebt haben. So, wir hatten auch einige Verse gestern und heute und es gibt noch viele weitere, die uns zeigen, wir müssen uns vorbereiten. Und der Herr hat gesagt, das ist der Vers ganz oben, wenn ihr seht, dass dies geschieht, dass was geschieht? All diese Zeichen, die wir gesehen haben. Wenn wir sehen, dass diese Zeichen geschehen, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Und heute können wir mehr denn je sagen, das Reich Gottes ist nahe. Und Paulus sagt, wenn wir die Zeit erkennen, dann ist jetzt die Zeit da, um aufzuwachen. Und das ist wichtig. Heute, am 1. Januar 2017, ist die Zeit aufzuwachen. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht nächstes Jahr. Lasst uns nicht denken, ich beschäftige mich demnächst nochmal damit, jetzt muss ich erstmal dies und das und jenes noch in meinem Leben erreichen. Ich muss mich jetzt erstmal bewerben, jetzt muss ich erstmal noch heiraten, dann muss ich noch das und dies machen. Jetzt ist die Zeit, da aufzuwachen. Gott zeigt uns jetzt diese Zeichen und dieses Wort, damit wir jetzt aufwachen. Amen. Es ist gut, wenn wir alle heute dem Herrn sagen, Herr, Amen, ich will heute aufwachen.
Amen.
Heute, egal was gestern war, lasst uns vergessen, was hinter uns ist. Wie unser Bruder heute Morgen gesagt hat. Wir können vergessen, was da hinten liegt. Lass uns nach vorne schauen.
Amen.
Und heute anfangen, uns wirklich vorzubereiten.
Amen.
Und der erste Schritt ist auf jeden Fall, dass wir alle Buße tun. Der Herr hat gepredigt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. So, jeder von uns hat sicherlich etwas. Und nicht nur heute, sondern auch täglich, wo wir Buße tun müssen, umkehren, nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und lasst uns wirklich auch dieses neue Jahr anfangen damit, dass wir vor dem Herrn prüfen. Ich habe dem Herrn gesagt, Herr, ich möchte dieses Jahr wirklich alles prüfen, was ich mache, wofür ich meine Zeit investiere, was ich für Gewohnheiten habe. Alles. Und alles, was unnütz ist, das muss weg. Das ist Buße, dass wir umkehren. Nicht so weitermachen wie bisher. Und der Herr gibt uns noch eine Zeit der Verlängerung, damit wir Buße tun. Und zuletzt noch dieser Vers hier unten. Der Petrus hat gesagt, wenn wir sehen, dass alles aufgelöst wird und dieses Zeitalter bald zu Ende geht, dann sagt er, was für Leute müsst ihr da sein im heiligen Wandel und göttlichen Amen. Oder Gottesfurcht. Und das ist, was wir gestern Nachmittag und gestern Abend gesehen haben. Sehr bedeutend, dass das erste Wort, das Petrus als Qualifikation nennt, die Heiligkeit ist. Das erste, was Petrus sagt, von Leuten, die bereit sind für die Wiederkunft Christi, sie sind heilig. Und wer ist heilig, wenn nicht die, die sich als die heilige Priesterschaft vom Herrn ausbilden lassen? Und deswegen haben wir gestern sehr deutlich gesehen und lobt den Herrn für dieses Wort, dass die heilige Priesterschaft wirklich der Weg für uns ist, uns auf die Wiederkunft Christi vorzubereiten. Alles, was Gott uns die letzten 2 Jahre gezeigt hat, und er hat mit Sicherheit noch viel mehr uns zu zeigen. Das ist keine kleine Sache. Die wahre Anbetung und der Dienst der Priester, den wir heute lernen, hat direkt zu tun mit dem Kommen des Reiches Gottes. Und wir haben gestern gesehen, wir sind zu Königen und Priestern gemacht. Und Offenbarung 20 sagt uns, die mit dem Herrn regieren werden im tausendjährigen Reich, was sind sie? Sie sind Priester und Könige. So, dieser heilige Wandel ist nicht nur irgendein Wandel oder einfach nur, okay, heiliger Wandel. Nein, das zeigt, wir müssen die Priesterschaft heute sein und lernen, als Priester zu dienen. Und Gottesfurcht brauchen wir sicherlich auch. Heute gibt es im Christentum einen großen Mangel an Gottesfurcht. Die Leute haben keine Furcht mehr vor dem lebendigen Gott. Und auch dort, wo wir herkommen, wird so viel nach wie vor geredet über Liebe, Liebe und nochmal Liebe. Natürlich ist Gott Liebe. Und auch wir dürfen nicht aufhören, von der Liebe Gottes zu reden. Aber wir dürfen die Liebe Gottes nicht missbrauchen und falsch verstehen und denken, dass wir so bleiben können, wie wir sind. Nein, unser Gott ist auch zu fürchten. Amen. Paulus hat mal gesagt, weil wir die Furcht des Herrn kennen, suchen wir Menschen zu gewinnen. So lasst uns auch solche sein, die den Herrn fürchten. Amen. So. Amen. Das ist das ganze Bild, das wir gesehen haben. Und lasst uns wirklich in dieses neue Jahr gehen mit dieser Vision vor Augen. Und was wirklich wichtig ist, auch für die nächste Zeit, ist, dass wir weiter auch viel Gemeinschaft haben über dieses Wort. Wir müssen viel darüber Gemeinschaft haben, zugerüstet werden und auch rausgehen und es den Menschen sagen. Damit der Herr in dieser Zeit noch sammeln kann. Es ist eine Zeit des Sammelns. Der Herr möchte die sammeln von seinem Volk und auch von den Ungläubigen, die bereit sind, diesen Weg zu gehen. So, lob den Herrn. Es ist gewaltig, was der Herr uns gezeigt hat. Amen. Lasst uns dieses Wort ernst nehmen und bewahren und darin leben.
Amen. Amen. Halleluja. Herr, wir danken dir für deine Langmut gegen uns.
Amen.
Danke, Herr, dass wir jetzt dieses neue Jahr haben.
Amen.
Das Wort, was wir empfangen haben, zu tun.
Amen.
Wir vertrauen auf dich, unseren großen,
Amen.
Hohen Priester.
Amen.
Und auch üben uns, tun Fleiß,
Amen.
Dein Wort hineinzugehen.
Amen.
In unsere Erfahrung und auch in noch mehr Offenbarung.
Ja.
Oh, Vater Gott, damit du zufriedengestellt wirst.
Amen.
Damit wir es wirklich schaffen und bereit sind, wenn diese Zeit beginnt.
Amen.
Ja, sogar, wir sagen, wir möchten alle Zeit bereit sein.
Amen.
Heute, jeden Tag in diesem Jahr bereit sein.
Amen.
Ja, denn wir kennen weder den Tag noch die Stunde. Vater, höre unser Gebet, sieh unsere Herzen.
Amen.
Sag dir, wir verlangen nur noch danach, dein Ziel zu erreichen.
Amen.
Dieses Ziel, die Erstlinge zu sein, wenn du kommst.
Amen.
Herr Jesus, Amen. Herr, wir wollen dieses Jahr dein Ziel fest im Blick haben.
Amen.
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 Durch
Amen.
Dich ist es möglicher.
Amen.
Füll uns mit diesem Glauben und mit der Freude, Herr, deinen Willen, den Willen des Vaters zu tun.
Ja.
Amen. Lass uns alle erkennen, dass wir Priester sind.
Amen.
Amen.
Lass nicht zu, dass wir es vergessen, Herr.
Amen.
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 Ja. Immer für uns ein.
Amen.
Du kannst uns aus völligster Errettung.
Amen.
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 Herr, rette uns aus völligster
Errettung. Amen.
Herr, dass wir bereit sind an dem Tag, wann du kommst.
Amen.
Amen. Ja, die durch ihn zu Gott vorwärts
kommen. Amen.
Wir wollen Menschen sein, die durch ihn zu Gott vorwärts kommen.
Amen. Amen.
Danke, dass du immer da lebst, Herr.
Amen.
Um für sie einzustehen.
Amen. Amen.
Herr, stehe für uns ein.
Amen.
Dass wir alle vorwärts kommen.
Amen.
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 Ja.
Lass uns noch Judas 24 und 25 zusammen lesen. Letzten zwei Verse vom Judasbrief. Eine Seite vor Offenbarung.
Amen. Dem aber, der euch vor den Schauern behütet und vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsterblich stellen kann, mit Jauchzen, dem alleinigen Gott und unserem Retter durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Ja. Er, der uns vor dem Straucheln behüten
kann.
Amen.
Amen.
Herr, wir vertrauen auf dich für die kommende Zeit.
Amen.
Du kannst uns behüten.
Amen.
Herr, und du kannst uns auch vor das Angesicht deiner Herrlichkeit unsträflich stellen.
Amen.
Ja, Herr, rette uns von jedem Makel, Flecken, den wir noch haben.
Amen.
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 Mit Jauchzen. Amen.
Amen.
Ja, wir haben ja schon angekündigt gestern, oder war es heute Morgen? Weiß es nicht mehr. Wenn es eine Frage gibt oder irgendein Bedarf noch an Gemeinschaft. Von dem Wochenende, es war ja sehr, sehr viel an Gemeinschaft und vielleicht einiges auch ein bisschen schnell, weil wir die nur zwei Tage hatten oder anderthalb. So, wenn es noch eine Frage gibt oder Bedarf an Gemeinschaft, können wir das auch jetzt noch haben, sich Zeit dafür auskaufen oder wenn es noch Zeugnisse gibt, Mitteilungen oder vielleicht noch ein Opfer für den Vater, es gibt Gelegenheit. Wir sind frei.
Das ist ja auch Festtag.
Wir haben noch Zeit. Also,
sei frei, lob den Herrn.
Die Frage war, ob in Israel ein Tempel erbaut wird in den letzten 3,5 Jahren.
Also was wir sicher wissen ist, dass im nächsten Zeitalter, nämlich im tausendjährigen Reich, und das war der hintere Teil, den wir haben, glaube ich, den Zeitstrahl gar nicht gesehen, nur das tausendjährige Reich. Aber was sicher ist, ist, dass im tausendjährigen Reich der dritte Tempel gebaut wird. Und dort die Juden, die zu dieser Zeit schon geläutert worden sind, um mit ins nächste Zeitalter zu kommen, dort als Priester dienen werden, um den Nationen, die auf dieser Erde leben werden, den Priesterdienst beizubringen, ihnen zu zeigen, wie man Gott anbeten muss. Und zu dieser Zeit werden auch die Juden wieder die Opfer darbringen, wie sie es gemacht haben zur Zeit vor dem Alten Bund. Das zeigt uns Ezekiel sehr deutlich. Also da kann man sehr gut und sehr klar nachlesen. Vor allem in Ezekiel 44 ist ein Kapitel, in dem beschrieben wird, was die Priester im tausendjährigen Reich machen werden. Nur der Unterschied ist, zu dieser Zeit sind nicht mehr wir, die Priester, die auf der Erde die Tiere darbringen, sondern Es sind die Juden, die in dieser letzten Zeit noch als ein Überrest gerettet werden und geläutert werden, so wie es Zacharja vorher gesagt hat. Und sie werden hinübergehen ins nächste Zeitalter und dort in dem dritten Tempel Gott anbeten. Aber das bedeutet nicht, dass es schon in den letzten 7 Jahren gebaut werden muss, sondern vielmehr am Anfang von dem tausendjährigen Reich, um dann dort den Nationen die Anbetung und den Weg der Anbetung beizubringen. Ja, die Stellen sind Hesekiel, nur wenn du es mitschreiben wollt, zum Nachlesen. Ab Kapitel 42 geht es los mit dem Bau des Tempels oder mit der Beschreibung des Tempels vielmehr. Bis Kapitel 48, diese Kapitel, und in Zacharja Kapitel 12. Wenn ich es richtig weiß.
12. Kapitel 40 schon. Zacharja. Hesekiel 40.
Genau, 40. Hesekiel 40 bis 48 und Zacharja 12 bis 14, diese zwei, drei Kapitel. Wir haben auch über Hesekiel vor ein paar Jahren, über den Tempel, eine sehr, sehr gute Konferenz gehabt. Die könnt ihr auch nachhören, ist im Internet sogar mit Videoaufzeichnungen, wo wir die Wahrheit, die geistliche Bedeutung von dem Tempel in Hesekiel sehr deutlich gesehen haben. Es lohnt sich, das nochmal nachzuwiederholen.
Für die Erfüllung von Daniel 9, für den Friedensvertrag, braucht es ein Opfer, aber es heißt nicht, dass sie dann ein kompletten Tempel bauen müssen. Ja, sie brauchen auf jeden Fall eine Art Heiligtum, wo sie opfern können. Und man kann es vergleichen mit der Zeit, wo sie aus Babylon zurückgekommen sind bei Nehemia. Ja, sie haben auch den Grund gelegt für den Tempel und dann die Opfer gebracht. Aber der Tempel war noch nicht fertig. Aber der Grund war da, den Grund haben sie gelegt und dann haben sie einen Altar gebaut und Opfer gebracht. Ja.
Das hier wird sich doch zu Beginn der großen Trübsal in dieses Art des Heiligtums setzen und ja, sich selber anbeten lassen.
Ja, richtig.
Das ist dann noch nicht unbedingt der Tempel.
Nein. Nur dort, wo sie die Opfer darbringen, an diesem Gebiet, auf dem Tempelberg in Jerusalem.
Ich habe eine Frage über den Zeitpunkt der Entrückung der Erstlinge. Weil in Offenbarung 14, 1 bis 4 werden die Erstlinge beschrieben, wie sie sind. Und in Matthäus 24, 40, da steht der eine, der wird entrückt und der andere wird dagelassen. Aber ist die Stelle aus Matthäus 24 die, woran man sieht, dass in der Mitte von den letzten 7 Jahren die Erstlinge entrückt werden? Oder gibt es da noch andere Stellen, die das zeigen?
Ja, weiß man, ob die Erstlinge zusammen entrückt werden? Oder darf man
nicht? Das ist nicht so, ja. Das ist nicht so.
Ja. Also wir haben hier auf diesem Blatt Papier hier auf der zweiten Seite einen Teil gedruckt, der heißt, wie Gott sein Volk in der Endzeit behandelt. Und dort sind alle Entrückungen und so weiter. Ich weiß nicht, sollen wir da nochmal darauf eingehen, dann können wir es nochmal an die Wand werfen, was das ist. Nee, ich habe es schon in dem Präsi-Ordner. Guck mal da rein, da ist ein PDF dran.
Der Herr kommt wie ein Dieb, sagt das Wort. Und wenn der Herr sagt, er kommt wie ein Dieb, dann meint er dieses geheime Kommen für die Wegnahme der Erstlinge. Ja, das heißt, das geschieht in einem Augenblick. Der Dieb kommt nicht 10-mal, der kommt einmal. Ja. Der Dieb kommt, nimmt es mit und dann ist dieser Zeitpunkt vorbei. Da gibt es nicht eine zweite Gelegenheit, weil ich die erste Ankunft vom Dieb verpasst habe, dann warte ich, ob er nochmal kommt. Der Herr hat immer gesagt, nein, der Dieb, der kommt einmal. Ja. Das ist dieses geheime Kommen des Herrn für die Entrückung der Erstlinge. Und das ist noch vor den zweiten 3,5 Jahren. Wir sehen das hier.
Du kannst noch Vollbild machen da.
Ja. Hier, wir sehen das. Hier oben sehen wir den Zeitstrahl, den Clemens gerade zeigte. Von diesem Strich. Ups. Okay, sehr gut. Den Zeitstrahl haben wir gerade gesehen. Von diesem Strich, hier ist der Friedensvertrag. Hier ist dann das Ende von den 7 Jahren an diesem Strich. Also hier gibt es 3,5. Das ist quasi die Zeit von dem Tag des Zornes. Und hier gibt es 3,5, das ist die Zeit von Frieden. Und dann haben wir hier die Mitte. So, und die Entrückung von den lebenden Gläubigen, das ist der grüne Teil, geschieht, bevor diese Zeit beginnt. Ich lese dazu einen Vers. Und Offenbarung 3, Vers 10. Der Herr sagt zu der Gemeinde in Philadelphia, weil du das Wort von meinem Ausharren bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung, die über die ganze bewohnte Erde kommen wird, um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen. Dieses Wort zeigt, dass die Entrückung derer, die bereit sind, wenn der Herr hier als ein Dieb kommt, vor der großen Trübsal geschieht, weil sie da nicht hineinkommen. Das ist eine Belohnung. Es ist eine große Belohnung, nicht in die große Trübsal zu kommen. Wenn ihr Offenbarung 8 und 9 lest, dann werdet ihr das alles sehr leicht verstehen. Was für eine Belohnung. So, wir sollten diese Belohnung erstreben, anstreben und danach verlangen. Das andere ist, die gestorbenen Gläubigen, das ist der blaue Teil. Das Wort zeigt uns in Offenbarung 12, dass ihre Entrückung genauso vor der großen Trübsal, vor dem Tag des Zornes geschieht. Und zwar sehen wir das in Offenbarung 12, in Vers 5 heißt es, sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, und das ist die Gesamtheit aller gestorbener Gläubige, und das männliche Kind ist der Teil der Überwinder von den gestorbenen Gläubigen. Es gibt immer zwei Gruppen. Bei den Lebenden gibt es zwei Gruppen, die Erstlinge und der ganze große Rest. Die Mehrheit der Gläubigen ist nicht bereit, wenn der Herr kommt. Und bei den Gestorbenen ist es ganz genauso. Es gibt zwei Gruppen. Deshalb in Matthäus 24 und 25 teilt der Herr die Gläubigen immer in zwei Gruppen auf. Kluge Jungfrauen und törichte Jungfrauen. Und wir sehen, dass von diesem männlichen Kind, diese Überwinder heißt es, ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und was geschieht dann? Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen Ort hat von Gott bereitet, damit man sich dort ernährt, 1260 Tage. Und das ist genau diese Zeitspanne von 3,5 Jahren. Das zeigt uns, die Entrückung von dem männlichen Kind geschieht, bevor diese große Trübsal beginnt. So, wir haben einmal Offenbarung 3, was uns zeigt, die Lebenden werden entrückt werden vor diesen letzten 3,5 Jahren. Und auch die von den gestorbenen Gläubigen, die Überwinder, werden genauso entrückt werden zum Thron und haben nichts mit dieser Zeit zu tun. So, wir möchten wirklich danach streben, diese Zeit nicht zu verpassen. Weil das wird nur einmal geschehen. Und danach gibt es einen Krieg im Himmel und dann kommt der Teufel auf die Erde. Und dann ist die Hölle los. Ja.
Und noch ein Grund oder eine Stelle, um das zu zeigen, was Joni gerade gefragt hat, ist eigentlich die reine Abfolge
und die Reihenfolge von den Kapiteln im Buch der Offenbarung. Wir haben hier oben, wir haben hier oben den Anfang vom sechsten Siegel. Das ist Offenbarung 6. Steht ja in kleinen Buchstaben daneben, Offenbarung 6, Vers 12. Und ich sah zu, als es das sechste Siegel öffnete. Und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härenes Trauerkleid, und der ganze Mond wurde wie Blut. Das erinnert uns auch wieder an den Blutmond. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Feigen abwirft, wenn er von einem großen Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich, wie eine Schriftrolle zusammengerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurde von ihrer Stätte bewegt. Und so weiter. Und die Könige der Erde, die Großen, die Obersten, die Reichen, die Starken, die Sklaven, die Freien, also alle Menschen, verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge und sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallt über uns und verbergt uns, und jetzt ist es wichtig, vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn der große Tag ihres Zornes ist gekommen, und wer kann bestehen? Was ich gerade gelesen habe, ist der sechste Siegel. Und von dem heißt es, dass wenn das geöffnet wird, das Lamm, das sechste Siegel öffnet, dann wird die ganze Welt wird erkennen, es gibt einen Gott. In diesem Moment, wo das sechste Siegel geöffnet wird mit all diesen Naturkatastrophen und die Sterne, die auf die Erde fallen, der Mond zu Blut und so weiter, das wird alle Menschen überzeugen, dass es einen Gott gibt. Ab diesem Moment gibt es keinen mehr, der in irgendeiner Weise herumphilosophiert, der kann er schon machen, aber in seinem Inneren weiß er, es gibt Gott. Und alle werden wissen, dass der große Tag des Zornes gekommen ist, sagt die Schrift. So bei dem sechsten Siegel werden alle erkennen, die ganze Welt. Egal, ob es Buddhisten sind oder Moslems oder was, alle wissen, hey, hier ist ein Gott. Und sein Tag des Zornes ist gekommen. Das sagt das Wort Gottes sehr deutlich. Auch alle Atheisten, jeder wird zugeben, es gibt einen Gott. Das ist der sechste Siegel. Und dann steht, der große Tag ihres Zornes ist gekommen. Was ist damit gemeint? Der große Tag ihres Zornes sind diese 3,5 Jahre. Es ist nicht ein Tag mit 24 Stunden, sondern der Tag des Zornes Gottes ist eine Zeitspanne von 3,5 Jahren. Hier wird er bezeichnet als große Trübsal. Aber das ist nicht ganz richtig. Deswegen müssen wir auch dieses Chart wieder korrigieren und aktualisieren. Ihr seht, wir gehen immer voran, es gibt immer was Neues. Dieses Chart ist mittlerweile 2,5 Jahre alt. Mittlerweile sehen wir, das Buch der Offenbarung nennt diesen Teil nicht die große Trübsal. Die 3,5 Jahre. Es gibt in der Buch der Offenbarung nicht diesen Ausdruck. 3,5 Jahre, der sich bezieht auf diese 3,5 Jahre hier. Woher kommt das sonst in Offenbarung? Es kommt, wir kennen das Wort große Trübsal aus Matthäus Evangelium 24. Dort sagt der Herr, in jenen Tagen wird eine große Trübsal sein. Ja, in Matthäus 24. Ich lese mal kurz nochmal vor. Und zwar in Vers 21. Matthäus 24, 21. Denn es wird dann eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt und bis jetzt gewiss auch nicht mehr da sein wird. Hier erwähnt der Herr Jesus ein Wort über große Trübsal. Aber diese große Trübsal, von der er hier spricht, ist nicht in erster Linie diese große Trübsal. Sondern hier redet der Herr von der Eroberung durch Titus im Jahr 70 nach Christus.
Von Jerusalem.
Die Eroberung von Jerusalem durch Titus im 70 nach Christus. Und das müssen wir sehen. Die große Trübsal, das bedeutet nicht, dass es nur alleine beschränkt ist auf diese Zeit,
von Titus. Aber in allererster Linie zeigt der Herr in Matthäus 24 nicht diese 3,5 Jahre, sondern er zeigt 70 nach Christus. Weil niemals gab es eine Zeit so schlimm für die Juden, wie zu der Zeit, als Titus Jerusalem zerstört hat. Von daher dieser Begriff große Trübsal, wie wir ihn hier verwenden, ich sage nicht, dass es ganz falsch ist, aber es ist auch nicht ganz korrekt, weil im Buch der Offenbarung dieses Wort große Trübsal nicht benutzt wird im Zusammenhang mit diesen 3,5 Jahren. Das Wort große Trübsal wird benutzt, aber nicht für diese 3,5 Jahre. Und das ist wichtig, dass wir, jetzt kommen wir kurz zurück zu Offenbarung 6, was ich gerade gelesen habe über das sechste Siegel. Das ist Offenbarung 6. Ja, dort sagt, der große Tag des Zornes ist gekommen. Daher sollten wir das da oben umbenennen in nicht große Trübsal, sondern der große Tag oder der Tag des großen Zornes oder wie es auch immer heißt in der Übersetzung Gottes. Ja, hier heißt es, der große Tag ihres Zornes. Das da muss heißen, 3,5 Jahre, der große Tag ihres Zornes ist gekommen. Weil diese Zeit ist die größte Trübsal, die es jemals gegeben hat auf dieser Erde. Die größte. Aber in Offenbarung wird es so nicht benannt. Aber dann, wenn wir weiterlesen in Kapitel 7, in Offenbarung 7, und das zeigt uns jetzt die Frage, die Joni hatte, woher wir wissen, dass die Gläubigen vor dem großen Tag des Zornes Gottes entrückt werden, die Überwinder unter den Gläubigen, sehen wir in Kapitel 7, ab Vers 9, das ist jetzt gleich nach Kapitel 6, also das ist wirklich chronologisch hier aufgebaut. Offenbarung 7, Vers 9, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und allen Stämmen, Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und hatten Palmzweige in ihren Händen. Hier sehen wir eine Schar, die niemand zählen konnte, die wo steht? Vor dem Thron. Und sie steht vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmzweige in ihren Händen. Hier redet die Schrift nicht von Engeln, sondern hier redet die Schrift von denen, die entrückt worden sind. Sie erscheinen vor dem Thron. Und wann erscheinen sie vor dem Thron? Direkt nach dem sechsten Siegel. Das heißt, sie sind entrückt worden. Und daher seht ihr, wenn ihr hier den Pfeil seht, hier, und die blauen und grünen Pfeile jeweils sind kurz danach oder während diesem sechsten Siegel. Daher werden sie entrückt vor dem Tag des Zornes Gottes, der hier beginnt. Und dann heißt es weiter, und sie riefen mit großer Stimme und sagen, Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen vor dem Thron und so weiter. Vers 12, sie sagten Amen. Und dann kommt Vers 13, und einer von den Ältesten, nämlich der Engel, antwortete und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Und woher sind sie gekommen? Das ist eine gute Frage. Und ich sagte zu ihm, mein Herr, du weißt es. Gute Antwort. Also wenn wir Frage haben, immer zuerst den Herrn fragen. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und er sprach zu mir, und jetzt sehen wir die Bedeutung von dem, was ich gerade sagte. Das sind die, welche aus der großen Trübsal gekommen sind und ihre Kleider gewaschen und sie weiß gemacht haben im Blut des Lammes. So, wenn wir jetzt diese 3,5 Jahre als große Trübsal verstehen, dann können wir dieses Wort nicht verstehen. Weil hier steht, sie sind aus der großen Trübsal gekommen. Aber diese große Trübsal ist nicht diese große Trübsal, sondern die Trübsal, die die Gläubigen in allen Zeiten erfahren haben. Große Trübsal, die in Offenbarung 7, Vers 14 erwähnt wird, ist die große Trübsal aller Zeiten. Guck mal, wir heute, wir alle von uns gehen durch Trübsal.
Oder gibt es hier jemand, der sagen kann, in meinem Christenleben habe ich überhaupt gar keinen Trübsal. Es ist alles Gnade, Gnade und noch mehr Gnade. Und Liebe und Beziehung und Gnade. Und alles ist gut und wunderbar. Keine Trübsal. Wer hat keine Trübsal? Soltan, keine Trübsal. Soltan hat nur Trübsal.
Er kommt
auf die Trübsal. Große Trübsal. Und das ist auch ganz, ganz passend zu dem, was wir in diesem Bild sehen, weil so viele von diesem männlichen Kind in diesem blauen Kasten, von ihnen steht sehr klar geschrieben, wie sie da hingekommen sind. Es heißt, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das zeigt schon sehr deutlich, dieses männliche Kind, die Gläubigen, sie sind durch sehr viele Trübsale gegangen und viele von ihnen sind umgebracht worden, um ihres Glaubens willen. Wie viele Märtyrer gab es in den letzten 2000 Jahren? Sogar 6000 Jahren, angefangen mit Abel, der umgebracht wurde von seinem Bruder. So, das heißt, und genauso wie das Buch der Apostelgeschichte gesagt hat, einmal von Paulus, glaube ich, oder Apollos heißt es, sie haben uns ermutigt und gesagt, dass wir durch, wie ins Reich hineinkommen? Durch viele Trübsale in das Reich eingehen müssen. Durch viele Trübsale. Das zeigt, dass die Gläubigen, wenn sie in das Reich hineinkommen wollen, ja, Apostelgeschichte 14, 23 heißt es, wenn wir ins Reich hineinkommen wollen, geht es nicht ohne Trübsal. Es geht nicht ohne Leid. Wenn wir diesen Preis nicht bezahlen wollen, dann können wir nicht ins Himmelreich kommen. Das steht sehr deutlich im Wort. Und daher heißt es hier, das sind die, welche aus der großen Trübsal, wir können dazu fügen, aller Zeiten, aller vergangenen Zeiten, gekommen sind und haben ihre Kleider weiß gewaschen und weiß gemacht in dem Blut des Lammes. So, diese große Schar in Offenbarung 7 ist die Kombination von dem männlichen Kind plus die Erstlinge. Diese zwei zusammen ist die große Schar, die Johannes gesehen hat in Offenbarung 7. Und das beweist sehr klar, dass die Entrückung zur Zeit von dem sechsten Siegel geschehen ist, nämlich vor der Zeit des großen Zornes Gottes. Und genauso geht Offenbarung weiter, wenn wir das Kapitel 7 bis zum Ende lesen und Kapitel 8 anfangen. Dort steht dann, und als es das siebte Siegel öffnete, trat eine Stille ein, etwa eine halbe Stunde. Ja, da sind wir hier. Das siebte Siegel. Und ich sah, jetzt bin ich in Offenbarung 8, Vers 2, ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Ja, das siebte Siegel, was hier nach diesem sechsten geöffnet wird, beinhaltet in sich selbst wieder sieben Posaunen. Und diese sieben Posaunen fangen hier an und ziehen sich durch, wir sehen es hier, bis zum Schluss. Das heißt, diese sieben Posaunen sind letztendlich das Gericht Gottes und der Zorn Gottes über diese ganze Welt. Damit beginnt die große Trübsal. Daher müssen wir auch in unserem Neuen Testament ein bisschen die Überschriften korrigieren. In Kapitel 9 steht in Vers 1 über eine Überschrift der Anfang der großen Trübsal. Das ist auch nicht ganz richtig, weil die große Trübsal schon beginnt mit der ersten Posaune. Und nicht erst mit der fünften. Der Tag des Zornes. Ihr seht, es ist nicht so einfach, alte Gewohnheit loszuwerden. Ich sage auch noch große Trübsal. Aber ich übe mich. Ich muss mich mehrmals korrigieren. Amen. Der Tag des großen Zornes Gottes beginnt hier und besteht aus den sieben Posaunen. Weil sie alle in parallel laufen. Die ersten vier Posaunen werden parallel geöffnet und fangen hier an dieser Stelle an. So, das zeigt nochmal sehr deutlich, um das abzuschließen, die Entrückung muss also sein zwischen dem sechsten Siegel
und dem siebten Siegel. Warum? Weil Offenbarung 7 dazwischen steht. Offenbarung 7 ist die Schar, die schon vor dem Thron steht. Also die Entrückten sind schon dort. Und in Kapitel 6 wird das Siegel, der sechste, geöffnet. Und in Kapitel 8 wird der siebte geöffnet. Das heißt, dazwischen ist die Entrückung. Aber nicht die Entrückung für alle Gläubigen, sondern die Entrückung für die Überwinder in dem blauen Kasten und die Entrückung der Erstlinge in dem grünen Kasten. Der Unterschied ist einfach, die Blauen sind die bereits gestorbenen Überwinder und der grüne Kasten sind die Gläubigen, die zur Zeit von Jesu Ankunft am Leben sein werden und überwunden haben, zur Reife gekommen sind. Nämlich die 144.000, von denen Offenbarung 14 spricht. Und das zusammengenommen ist die große Schar, von der Offenbarung 7 redet, die vor dem Thron steht, als schon entrückt wurde, zu Gottes Thron. Und dann beginnt der große Tag des Zornes Gottes mit 7 Posaunen. Die Posaunen können wir selber nachlesen, Kapitel 8, 9 und so weiter, beschreibt Gottes Zorn über diese Welt mit verschiedenartigen, schwierigen Strafen. Und am Ende kommt die siebte Posaune, ganz am Schluss, die siebte Posaune, und die besteht ihrerseits wieder aus 7 Zornesschalen. Und die Schrift zeigt uns, und das zeigt uns auch 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 17, 1. Korinther 15, Vers 52, dass der Rest der Gläubigen entrückt wird beim Schall der letzten Posaune. Und die letzte Posaune ist offensichtlich die siebte, es gibt ja nur 7. Und das zeigt uns, dass alle Gläubigen, die zu dieser Zeit noch auf der Erde sein werden, nämlich während des Tages des Zornes Gottes und nicht entrückt worden sind, beim Schall der siebten Posaune, die fängt hier an, der Schall fängt hier an, werden sie alle entrückt zu dem Richterstuhl Christi. Also sowohl die, die schon entrückt worden sind, kommen nach 3,5 Jahren zu dem Richterstuhl Christi und diejenigen, die noch in dieser Zeit der 3,5 Jahre auf der Erde waren, ihrerseits werden entrückt von dieser Erde weg zu dem Richterstuhl Christi. Und dann haben wir den Richterstuhl Christi und zu dieser Zeit, während der 7 Zornesschalen, wird es keine Gläubigen mehr geben auf dieser Erde, weil die 7 Schalen des Zornes bestimmt sind, alleine für das Reich des Antichristen, als ein Gericht. Daher werden alle Gläubigen noch vollends entrückt. Und bei dem Richterstuhl Christi gibt es dann noch einmal die finale Entscheidung, wer im nächsten Zeitalter, nämlich dem tausendjährigen Reich, mit Christus in die Hochzeit eingehen wird. Das ist der obere Teil, wir haben hier Treue genannt. Die Treuen werden hineinkommen in das tausendjährige Reich, aber die Unwürdigen, die also unter den Gläubigen nicht überwunden haben, bleiben im tausendjährigen Reich in der zeitlich begrenzten Strafe. Und hier stehen sehr, sehr viele Bibelverse da unten in dem Kasten drin. Ich ermutige alle, diese Stellen selber zu lesen, vor dem Herrn zu prüfen, was geschehen wird in dieser Zeit. Und am Ende von 1000 Jahren sind alle Gläubigen wie auch Juden zusammen eingebaut in dem neuen Jerusalem, in den neuen Himmel und neue Erde. Und dort haben wir dann keinen Unterschied mehr zwischen Gläubigen, zum neuen Bund, Altbund, alle zusammen in der Stadt Gottes eingebaut. Aber dazwischen liegen 1000 Jahre. Da sind wir noch nicht. Heute befinden wir uns kurz vor diesem sechsten Siegel. Und der sechste Siegel wird sehr bald geöffnet. Und dafür müssen wir beten, dass der Herr das sechste Siegel öffnet und dieses Zeitalter beendet. Und das wird bald kommen. Hast du noch?
Wir müssen davor.
Ja. Genau, das heißt, nichtsdestotrotz wird es trotzdem bald geöffnet. Natürlich bald, maximal, also minimal 3 Jahre. 3,5 Jahre. 3 bis 3,5 Jahre. Aber das ist auch bald. Wenn der Friedensvertrag dieses Jahr geschlossen werden sollte, dann ist es nicht, dann ist es sehr bald. Und wenn er nächstes Jahr geschlossen wäre, ist es trotzdem sehr bald.
Ja, meine Frage, und zwar die Erstlinge, sind die automatisch die Treuen?
Ja. Deswegen gibt es hier eine grüne Linie.
Ich dachte schon so, da wird nochmal aus der Vergangenheit mit
rein. Nein, hier. Alle, keine Sorge, alle
ohne Chancen, dann bist du da hinten durch.
Wenn du es hierher geschafft hast, dann bist du auch hier.
Lob den Herrn.
Lob den Herrn. Jetzt können wir alle nach Hause gehen.
Das hätte mich jetzt ein bisschen demotiviert.
Nein. Aber es ist ein Richterstuhl, weil der Herr gerecht ist. Und selbst Paulus hat von sich gesagt, er wird auch stehen vor dem Richterstuhl Christi. Ob bei ihm sehr klar, dass er hier sein wird. Aber er sagt auch, er wird vor dem Richterstuhl erscheinen. Das bedeutet nicht, dass er dann doch vielleicht noch einer... Nein, das ist nur, um Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen.
Okay. Und ich habe noch eine Frage, und zwar, was ich nie verstanden habe, schon länger kenne, ist die Frau, die in der Wüste ist, mit dem männlichen Kind schwanger, oder sie hat es schon bekommen, dann wird sich die Erde auftun, weil der Feind versucht, irgendwie mit Wasser und so.
Ja, das ist hier.
Ist das nötig, weil die Frau ist doch eigentlich, das sind doch die Gestorbenen.
Ja.
Wieso ist dann das, wieso, verstehe ich?
Weil die Gestorbenen hier nicht mehr gestorben sind, sondern die sind auferstanden. Aha. Matthäus 25 zeigt dann sehr klar, dass die Jungfrauen, die sind gestorben und dann alle gleichzeitig auferstanden. Das heißt, hier handelt es sich um die auferstandenen toten Gläubigen. Das heißt, sie sind in einem Stand der Auferstehung. Die haben schon einen neuen Leib bekommen. Einen Leib der Auferstehung. Und daher kann auch der Drache, der sie verfolgt, kann sie auch nicht fassen, weil der Teufel keine Gewalt hat über die Auferstehung. Daher fällt diese Wasserstrahl aus dem Maul von dem Drachen, der wird von der Erde verschluckt, weil diese Frau nicht erreicht werden kann, weil sie in Auferstehung ist.
Und das männliche Kind sind ja auch die Toten, die aber aus der Frau hervorgegangen sind.
Genau, aber das sind die Überwinder. Ja. Die sind schon entrückt worden. Das heißt, bei der Auferstehung kommen zwar alle aus dem Paradies heraus, aber dann werden sie aufgeteilt. Ein Teil wird entrückt zu Gott und zu seinem Thron, das ist das männliche Kind. Und der Großteil kommt in die Wüste für 1260 Tage.
Aber wird trotzdem beschützt werden.
Ja, wird beschützt, ist halt in der Wüste. Und dann kommen sie auch zum Richterstuhl Christi und dann kommen sie in die zeitlich begrenzte Strafe.
Ja. Und das wird nach dem sechsten Siegel sein.
Ja. Jan?
Kannst du uns vollständig das zeigen, wo wir sehen, dass Christus in der Mitte der Jahre kommt?
Was meinst du mir? Also die sichtbare Wiederkunft Christi kommt erst am Ende der.
Die Geheime.
Also was wir vielleicht gemeint haben, ist die geheime Ankunft Christi. Wenn wir davon reden, dass der Herr kommt, dann kommt er zum einen wie ein Dieb in der Nacht und niemand hat es gemerkt und nimmt sich die mit, die würdig sind. Wie das Kostbare, wie ein Dieb, wenn er bei dir zu Hause einbricht, dann kommt er auch nicht, um deinen Müll zu klauen, sondern er kommt und sucht sich das Kostbare und das nimmt er mit und dann haut er wieder ab. Und dann am nächsten Morgen guckst du und was ist hier los? Alle Schubladen auf und alle Zellen sind weg. Das heißt, der ist gekommen, aber keiner hat es gemerkt. Und das ist in dieser Zeit, wo diese Entrückung stattfindet. Das ist gleichzeitig das geheime Kommen von Christus, aber niemand hat es bemerkt, außer die entrückt worden sind. Ja, und das ist während der Zeit des sechsten Siegels wird der Herr wie ein Dieb kommen.
Die Angehörigen, oder?
Wie bitte?
Die Angehörigen, also wenn jetzt ein verheiratetes Ehepaar und der Mann ist weg.
Ja.
Oder
wir werden...
Die wissen ja dann, wo die... oder?
Ja. Wir wissen, dass wir gerade gelesen haben, im sechsten Siegel geschieht nicht nur die Entrückung, sondern auch große Erdbeben. Große weltweite Einschläge von Sternen und was auch immer, wie wir gerade gelesen haben. So zu dieser Zeit ist die Erde schon gerichtet in einem gewissen Maß und sehr viel zerstört worden. Bei einem weltweiten großen Erdbeben wird so viel an Gebäuden und allem zusammenfallen und keiner weiß, wo die Menschen sind. So, manche sind begraben unter dem Schutt, andere sind entrückt, du kannst es nicht mehr finden. Ja.
Kann man da noch gerettet werden?
Nein, die predigen ein anderes Evangelium, weil sie nur für die Juden predigen. Weil sie treten auf in Jerusalem. Weil diese zwei Zeugen sind Mose und Elia. Sie werden in der letzten Zeit von 3,5 Jahren, nämlich in der Zeit dieses großen Zornes Gottes, für die Juden bezeugen, dass der Messias kommt. Sie treten auf in den zweiten 3,5 Jahren, im Tag des großen Zornes Gottes. Da werden sie kommen und für die Juden bezeugen. Weil für die Juden gibt es die zwei größten Personen sind Mose und Elia. Mose ist der, der das Gesetz gegeben hat. Und Elia ist der größte unter den Propheten. Und daher schickt Gott diese zwei, wie auch schon damals auf dem Berg der Verklärung, hat der Herr Jesus Mose und Elia getroffen. Und hat mit ihnen Gemeinschaft gehabt über seinen Tod. Und so werden sie wieder erscheinen. Und das steht in Offenbarung 11. Wie diese zwei Zeugen dann vor den Menschen, vor den Juden dann bezeugen werden, dass der Messias kommt. Aber das ist ein Zeugnis für die Juden. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass sie gerettet werden können, sondern das entspricht dem ewigen Evangelium, das der Engel predigt. Das hat aber nichts mehr mit der Gnade zu tun. Die Errettung, die ewige Errettung durch Gnade, die ist nur möglich bis zu dem Anfang der letzten, wo sind wir jetzt hier? Bis zu dem Anfang der letzten 3,5 Jahre. Danach hört das Evangelium der Gnade auf und Menschen können nicht mehr wiedergeboren werden. Sie können nur noch das ewige Evangelium annehmen, um dann zu Schafen oder Böcken zu werden. Ja. Richtig. Ja. Ja, weil 1. Korinther 15 und 1. Thessalonicher 4 beschreiben die Entrückung in einer allgemeinen Weise. Die Einzelheiten von der Entrückung und den einzelnen Stadien, wie sie geschehen werden, waren dem Paulus nicht bekannt. Er hat das nicht alles gesehen. Wir müssen sehen, in der Schrift offenbart Gott nicht einer Person alles, sondern Paulus selber hat gesagt, was wir heute wissen, das ist nur ein Stück Werk. Und wenn der Herr kommt, dann werden wir ganz alles verstehen. Und so hat Paulus nicht alles gesehen, sondern hat in einer allgemeinen Weise über die Entrückung geredet. Und Johannes, der Apostel, hat im Buch der Offenbarung den Rest in den Einzelheiten erklärt, was er gesehen hat. Daher diese Stellen, die beide hier stehen, sie sind sehr allgemein über das Ende, über die Entrückung gesprochen, um die Einzelheiten. Er hat alles zusammengefasst. Er hat die Entrückung zusammengefasst. Er hat die Auferstehung zusammengefasst. In einem Term, einem Ausdruck, nämlich die letzte Posaune. Er hat auch nicht gesagt die siebte, sondern die letzte. Weil das hat ihm der Herr offenbart. Aber später brauchst du das Buch der Offenbarung, um zu sehen, dass es 7 Posaunen gibt und die siebte ist die letzte. So ohne Offenbarung verstehen wir 1. Korinther und 1. Thessalonicher nicht völlig. Wir können es nur ein bisschen fassen. Paulus wusste über die Entrückung nur im Allgemeinen Bescheid. Mehr hat Gott ihm nicht gezeigt. Oder er hat es nicht aufgeschrieben. Das weiß ich nicht. Ja. Ist das Bild klar? Wo bist du jetzt nochmal? Ja.
Zwei sichere
Vers. Mhm. Ah, okay. Ja, die Ernte, natürlich die erste Ernte in Offenbarung 14 ist die da, mit den Erstlingen. Das ist die erste Ernte in Offenbarung 14, Vers 1. Ja, ich sah und siehe das Lamm auf dem Berg Zion. Deswegen haben wir hier oben hingeschrieben, himmlischer Berg Zion. Ja, sind die Erstlinge, die entrückt worden sind. Das ist die erste Ernte. Und dann geht es weiter mit Vers, ich glaube, 14, ja? Aber wo sind wir, dritter Engel? 14? 9? 14, ja. Genau. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und der auf der Wolke saß einer, der war einem Menschensohn gleich und hatte eine goldene Krone, und auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief mit großer Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, und sprach: Sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel über die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem und so weiter, und eine scharfe Sichel, da kommt die dritte, genau, das war die zweite. So, die Ernte wurde abgeerntet. Diese zweite Ernte, also Offenbarung 14, Vers 14 bis 16, das ist der Rest der Gläubigen, der hier abgeerntet wird, ganz am Ende. Der Rest. Weil wir dürfen nicht vergessen, es sind ja noch einige, viele auf dieser Erde. Hier wird ja nur ein Teil entrückt von den Gläubigen. Ein Großteil befindet sich noch auf dieser Erde. Und am Ende bei der siebten Posaune wird der Rest abgeerntet und mitgenommen und entrückt zu dem Richterstuhl Christi. Dann gibt es aber noch eine dritte Ernte, die Vers 17 kommt. Ein anderer Engel, das ist jetzt nochmal einer, kam aus dem Tempel, der im Himmel ist, und der hatte auch eine scharfe Sichel. Ja, und er kam aus dem Altar hervor und hatte Vollmacht und so weiter. Dann heißt es in Vers 18, Teil 2, sende deine scharfe Sichel und ernte die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind ganz reif geworden. Das ist nochmal eine Ernte. Also es gibt nicht nur eine Ernte in der Bibel und da sind alle mit drin, sondern es gibt verschiedene. Und diese letzte, diese dritte Ernte, das sind nicht mehr die Gläubigen, sondern diese dritte Ernte, wo die Beeren, die Trauben reif geworden sind, diese Ernte, das sind die Ungläubigen, Heere von dem Antichristen, die zu dieser Zeit bei Harmageddon erscheinen, um gegen Jerusalem zu kämpfen. Am Ende der Zeit des großen Zornes Gottes versammeln sich alle Heere von Antichrist um Jerusalem herum und möchten diese Stadt wieder völlig zerstören. Und Gott hat sie alle eingesammelt, damit er die Kelter des Zornes Gottes treten kann. Nämlich zu der Zeit, und das müssen wir zusammenlesen mit Offenbarung 19, kommt Christus wieder auf dem weißen Pferd mit einer Armee von Heiligen, treuen Auserwählten, die alle in weiß gekleidet sind. Und das ist das sichtbare Kommen von Christus am Ende der sieben Jahre. Also am Ende des großen Tages des Zornes Gottes kommt der Herr wieder mit seiner Armee und geht nach Harmageddon. Und dort tritt er die Kelter des Zornes Gottes. Und das sind diese Trauben. Sie werden zertreten. Und Christus wird diese ganze Armee vom Antichrist und sein und ihn selbst auch zerstören. Und das können wir nachlesen an drei Stellen im Buch der Offenbarung. Zum einen in Offenbarung 14, was wir gerade hatten. Dann noch einmal in Offenbarung 16 am Ende und noch einmal in Offenbarung 19. Alle drei reden von der Weinpresse, von der Kelter des Zornes Gottes. Das sind nicht mehr die Gläubigen, das ist Harmageddon. Hier haben wir auch in Klammern Kapitel 16 geschrieben.
Bedeutet die eine Sichel, dass die Märtyrer enthauptet werden? diese erste. Und es gibt wahrscheinlich ganz wenige Christen, die sich gut verstecken können, die aber nicht entrückt wurden, die aber keine Märtyrer werden, oder? Oder ist es sicher, dass alle...
Nein, diese letzte Sichel, die zweite Sichel, die Ernte der Erde, das sind alle übrig gebliebenen, die am Ende noch eingesammelt werden. Am Ende dieses Tages des Zornes Gottes. Natürlich werden viele als Märtyrer sterben in der großen Trübsal, in der Stunde des Zornes Gottes, werden sehr viele den Märtyrertod sterben. Daher haben wir hier diese dritte Kategorie in Rot. Denn alle, die von dem Tier umgebracht werden, sie werden auch entrückt zu Gott, beziehungsweise zu seinem Thron. Kurz vor seinem Thron ist dort dieses gläserne Meer und dort werden sie hin entrückt und werden dann aber im tausendjährigen Reich mit Christus regieren. Aber diejenigen, die in diesen dreieinhalb Jahren nicht von dem Tier umgebracht werden, weil sie sich besonders gut versteckt haben oder ich weiß nicht, was sie gemacht haben, die werden definitiv hier mit eingesammelt und werden dann bei dem Richterstuhl Christi beurteilt und definitiv in den zweiten Teil eingehen.
Und Gog und Magog sagt man, oder höre ich immer wieder...
Das ist ja nicht am Ende.
Genau, dass es im Bereich von Russland ist. Woher weiß man das?
Naja, das ist ein Bereich von Russland, schwer zu sagen, aber alleine dieses Wort Gog und Magog, wenn wir das in Zusammenhang lesen mit einigen Stellen aus, ich glaube, Ezekiel, wahrscheinlich die anderen großen Propheten noch erwähnt haben, dass sehr, sehr viele glauben und durch diese Stellen in Ezekiel sehen, dass diese letzte Rebellion von diesem ganzen Gebiet angeführt wird, was wir heute im heutigen Russland sehen.
Wesig und Tubal ist Moskau und Tobolsk oder so ähnlich.
Ja. Oder es gibt auch Put. Das kommt uns auch bekannt vor. Das Volk von Put.
Ach so.
So, wir reden hier nur über die Schrift, okay? Okay, das ist da einigermaßen klar geworden. Gibt es noch eine Frage, die dringend ist? Wir sind alle schon sehr, sehr viel gelernt heute und viel gehört. Jetzt haben wir eine Uhr.
Wacht nun und bittet alle Zeit, damit ihr stark seid, all diesen zu entfliehen, was geschehen soll, vor dem Sohn des Menschen zu stehen.
Amen. Ja, Herr, wir wollen dir noch einmal die vor uns liegende Zeit geben,
Amen.
Dass wir unsere Zeit gut auskaufen und zu den Erstlingen gehören.
Amen.
Wir wollen alle solche werden, die bereit und reif sind, wenn du kommst als ein Dieb in der Nacht. Amen, Herr Jesus. Wir geben uns dir hin für 2017. Wir wollen mit dir diesen Lauf vollenden.
Amen.
Danke dir für alles, was du uns gezeigt hast.
Amen.
Du hast uns gezeigt, es gibt noch eine Option.
Amen.
Wir wollen Überwinder werden.
Amen.
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 Danke, Herr. Ja, Herr Jesus, du hast uns so viel gezeigt, Herr. Es soll nicht umsonst sein.
Amen.
Herr, mach du uns zu den Träumen.
Amen.
Amen. Und gebe uns das nötige Maß der Mitarbeit.
Amen.
Amen.
Wacht nun und bittet alle Zeit,
Amen.
Damit ihr stark seid, all diesem zu entfliehen, was geschehen soll.
Amen.
Vor dem Sohn des Menschen zu stehen.
Amen.
Amen. Ja, Herr, mach uns wachsam.
Amen.
Ja, und nicht im Alltag davon schläfrig werden, sondern dass wir wachsam sind in unserem Geist.
Amen.
Ja, wir betet für diese kommende Zeit, dass wir die Zeit auskaufen.
Amen.
Herr Jesus, wir betet, dass wir reich werdet an dir.
Amen.
Ja, dass wir dich in dieser letzten Zeit erfahren und gewinnen.
Amen.
Dass wir auch treue Bote sind, die mit allem, was du uns anvertraut hast, treu umgehen.
Amen.
Ja, dass mit deinem Wort heute redet, dass alle die Möglichkeit haben, zur Wahrheit und Erkenntnis zu kommen und Buße tun.
Amen.
Gerettet werdet. Amen.
der Herr hat immer, wenn es um sein Kommen geht, hat er immer gesagt, ihr sollt wachen. Und dieses Wachen ist nicht nur ein Wachen, dass ich nicht schlafe und gucke jetzt in der Luft rum und bin wach, sondern es ist wirklich ein Wachen auf diesen Tag. Und bei Sardes hat der Herr auch gesagt in Offenbarung 3, Vers 3, wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst gewiss nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Ja, all diese Sachen, was wir hören und sehen, der Herr will, dass wir, was machen wir damit? Der Herr will, dass wir wachen. Und nicht überrascht werden von diesem Tag, das ist wirklich, das sagt der Herr zur Gemeinde in Sardes. Ja, das ist wirklich eine Warnung. Wir können das alles wissen und kennen, aber trotzdem überrascht werden. Oh Herr, das soll uns nicht passieren.
Amen.
Ja, ich möchte nicht davon überrascht werden, sondern es erwarten und sogar beschleunigen.
Amen.
Amen. Und der Herr gibt die Verheißung zu überwinden und diese großen Tag des Zornes Gottes, die Stunde der Prüfung nicht zu sehen. Diese Verheißung gibt der Herr nur Philadelphia. Ja, deshalb es reicht nicht nur irgendwie in der Gemeinde zu sein und so weiter, sondern wir müssen wirklich gucken, dass wir aufsteigen und treu sind und weitergehen. Ja, und nicht aufhören, nicht dabei stehen bleiben. Es gibt wirklich diese Warnung, nicht irgendwo zufrieden zu sein oder in dieses von Laodicea reinzugehen, sondern wirklich zu wachen, bis er kommt.
Amen.
Und eine Sache noch, das Wachen. Was ist das für ein Wachen? Es ist ein kämpfendes Wachen. Ja. Was hält dich wach? Es ist, wenn du kämpfst. Und dieser Kampf ist nicht nur, dass ich mich mit meinen Problemen beschäftige und dort kämpfe, sondern der Herr braucht, wenn wir das alles sehen, der Herr braucht Menschen und sein Volk, das dafür einsteht.
Amen.
Ja, das kämpft darum, dass der Herr das auch erfüllen kann,
ja.
Im Gebet.
Amen.
Ja, und wenn da, ja, wenn wir das alles sehen, dann es muss wirklich so eine Kampfeshaltung und so ein Gebet in uns bewirken. Ja. Wenn du hier rausläufst und rausschaust, du siehst, es ist alles so friedlich und blauer Himmel und was redest du vom Ende? Ja. Aber das möchte der Feind, dass wir so, er möchte sich immer verstecken. Aber wir möchten ihn aufdecken und bloßstellen.
Amen.
Und wenn du bei Daniel schaust, er hat auch diese 70 Jahre gesehen von der Gefangenschaft und dafür gebetet und sich gedemütigt und den Herrn wirklich gesucht dafür. Und dann kommen Sachen raus, wie da so ein Kampf in der himmlischen Welt vorging. Ja, dass der eine Fürst musste 3 Wochen kämpfen, der andere musste ihm noch helfen und so weiter. Und du denkst, davon sehen wir gar nichts. Wir denken nur, es läuft alles wie immer, es ist alles gut. Und da muss der Herr uns wirklich so ein Empfinden geben für diesen geistlichen Kampf.
Amen.
Dass wir nicht dadurch eingelullt sind und denken, ja, es läuft irgendwie weiter und alles okay, sondern dass wir geistlich kämpfen, dass der Herr das bekommt. Und auch den Feind aufdecken, den Feind wirklich bloßstellen. Ja. Er möchte gerne im Verborgenen wirken, dass wir irgendwo nicht wachen. Das ist sein Ziel. Aber heute müssen wir solche sein, die wirklich wachen und beten.
Amen.
Und der beste Kampf ist, dieses Beten ist ein Kampf gegen den Feind.
Amen.
Amen. Ja, lobt den Herrn.
Amen.
Ich möchte noch kurz das ergänzen, was der Bruder gerade gesagt hat. In Matthäus 24, wir haben vorher eine ähnliche Stelle schon hier drauf gehabt, da steht ein Vers 43. Kurz davor wird darüber berichtet, dass wir wach, dass wir nicht schlafen sollen, wenn der Dieb kommt. Und da heißt es in Vers 43, das sollt ihr aber wissen, Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtwache der Dieb kommt, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Amen. Das, was wir heute, gestern eigentlich gehört und gesehen haben, ist eigentlich, wir wissen eigentlich, eine Nachtwache, dies definiert eigentlich. Sie beginnt schon jetzt. Und das, was der Bruder gerade gesagt hat, wir müssen wachen, so wie er gesagt hat. Denn wir dürfen eigentlich vom Wort her nicht in unser Haus einbrechen lassen. Denn wir sind eigentlich schon vom Wort her so weit eigentlich unterrichtet, dass wir wissen, es steht nahe vorher.
Ja, Amen. Gut, Halleluja. Alle, die ausgeharrt haben. Aber die letzte Zeit ist eine intensive Zeit, also wir müssen uns darauf einstellen. Es wird nicht einfacher, es wird intensiver und dafür müssen wir uns hingehen. Es ist, wie Manu gesagt hat, ein Training. Hat er recht? Ja, es ist ein Training, eine Zurüstung. Amen.